Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Parlament erklärt. Mein Name ist Katharina Brunner.
Und ich bin David Riegler. Heute blicken wir zurück auf die bewegte Vergangenheit des österreichischen Parlaments. Wir stellen uns die Frage, wie ist unser Parlament entstanden?
Über die Geschichte des Parlaments könnte man stundenlang reden, weil das Parlament immer stark von der Entwicklung des österreichischen Staates abhängig war und sich deshalb laufend veränderte.
Wir versuchen in dieser Episode einen Überblick zu geben, wie es zu dem Parlament gekommen ist, in dem heute die wichtigsten politischen Fragen Österreichs diskutiert und die Bundesgesetze beschlossen werden.
Wenn man sich das Parlamentsgebäude ansieht, dann kann man Elemente der griechischen Architektur erkennen, zum Beispiel die hellenistischen Säulen. Daraus könnte man auf einen Zusammenhang zur griechischen Demokratie schließen.
Doch das wäre ein Missverständnis, erklärt der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Michael Mitterauer.
Ich glaube, dass in diesem Herstellen eines Zusammenhangs zur griechischen Demokratie ein allgemeines Missverständnis liegt, das unsere Schulbücher durchzieht, das die Literatur durchzieht. Unsere parlamentarische Demokratie ist repräsentative Demokratie. Das Parlamentum, Parlament im Englischen, Parlement, Französisch, ist die Ratsversammlung des Königs, des Fürsten.
Repräsentative Vertreter treffen sich und diskutieren. In Österreich gab es das in den sogenannten Landhäusern ab dem 15. Jahrhundert. Christoph Konrad, Jurist in der Parlamentsdirektion, erklärt.
Ich glaube, was man hier ganz bildlich dazufügen kann, ist, wir kennen in Österreich in allen, fast allen Landes, also in allen Landeshauptstädten heute ein Landhaus. Und in manchen Landeshauptstädten gibt es sehr alte Landhäuser und da ist man sehr stolz drauf. Aber das sind eigentlich diese ersten Parlamentsgebäude, wenn man so möchte, in Österreich, wo sich eben die Stände versammelt haben und die man ganz besonders ausgestattet hat und wo auch noch die Verbindung heute da ist, weil dort die Landtage zusammentreten.
Das Landhaus hatte verschiedene Funktionen. Vorrangig war es Versammlungsort der Stände und ihrer Ausschüsse. Demokratisch war dieses System allerdings nicht. Michael Mitterauer betont, dass Demokratie, so wie wir sie heute leben, in einem langen Prozess entstanden ist.
Ein anderes Missverständnis, das aus unserem gängigen Bild von Demokratie und Parlamentarismus immer wiederum entsteht, da hat irgendwer einmal die Idee der Demokratie gehabt und die wurde dann entwickelt auf philosophischer Grundlage von den alten Griechen bis zu uns herunter. Mehr Sozialhistoriker liegt halt näher, die soziale Realität, Gemeinden, die ihre Vertreter hinauf entsenden dürfen zur Beratung des Fürsten, dieses Prinzip in den Vordergrund zu stellen.
Österreich hat eine lange ständische Tradition. Stände sind bestimmte Gruppen der Gesellschaft, die meist von Geburt an durch eine unterschiedliche rechtliche Situation getrennt sind. Es gab zum Beispiel den Lehrstand, der alle Geistlichen umfasste, den Wehrstand, der aus Mitgliedern des Adels bestand, oder den bäuerlichen Nährstand.
Springen wir ins Jahr 1848, in die Zeit des österreichischen Kaiserreiches. Nach Jahrzehnten der absoluten Herrschaft der Monarchen beginnt eine Revolution in Österreich. Und es gibt ein erstes Aufflackern von Parlamentarismus.
1848 gibt es ja eigentlich sehr viele Forderungen und ganz unterschiedliche Revolutionen. 1848 gibt es die Bürger, die Studenten, es gibt die Bauern, es gibt die Interessen der Landgemeinden. Also da kommt ganz viel zusammen. Was aber stark da ist, ist, dass sich das Modell Parlamentarismus von England aus seit dem 18. Jahrhundert ausgebreitet hat. Einmal mit dem großen Vorbild der Vereinigten Staaten und dann auch mit den Erfahrungen Frankreichs.
Diese Vorbilder werden nun in vielen Ländern eingefordert. Auch in Österreich trifft sich das liberale Bürgertum und überlegt, wie ein Parlament aussehen könnte. Studenten, Handwerker und Arbeiter gingen auf die Straße und erzwangen ein beinahe allgemeines Männerwahlrecht für einen konstituierenden Reichstag.
Der Reichstag wurde dann auch gewählt und am 22. Juli von Erzherzog Johann in Wien eröffnet. Nur 4 Tage später brachte der junge schlesische Abgeordnete Hans Kudlich den Antrag auf Abschaffung des bäuerlichen Untertänigkeitsverhältnisses ein und legte somit den Grundstein für die viel zitierte Bauernbefreiung von Robert und Zehent. Der Reichstag machte sich außerdem umgehend an die Ausarbeitung einer Verfassung.
Doch die Revolution und ihre Errungenschaften überdauerten in Österreich nicht einmal ein Jahr. Ende 1848 gewinnen die reaktionären Kräfte wieder die Oberhand. Der junge Kaiser Franz Josef I. regiert das Land mit absoluter Macht. Er ließ den Reichstag noch vor der Beschlussfassung des Verfassungsentwurfs am 7. März 1849 auflösen.
Die Revolution war vorerst gescheitert, doch emotional bleiben die Geschehnisse stark im Gedächtnis.
1861 gibt es in Österreich wieder gewählte Abgeordnete, die bei der Gesetzgebung mitwirken, im sogenannten Reichsrat. Grund dafür ist die Finanzkrise der Habsburger Monarchie. Kaiser Franz Josef musste dem finanzstarken Großbürgertum Zugeständnisse machen, um deren Unterstützung zu bekommen. Sie forderten dafür Mitbestimmung und erreichten ihr Ziel mit der Erweiterung des Reichsrats.
Der Reichsrat bestand aus 2 Kammern. Zum einen aus dem Abgeordnetenhaus. Dort tagten die von den Landtagen entsandten Abgeordneten. Erst nach 1867 wurden diese direkt gewählt. Nur Männer waren zugelassen.
Die 2. Kammer im Reichsrat war das Herrenhaus. Darin waren Personen vertreten, die zum Teil direkt vom Kaiser ernannt wurden. Meistens waren es Adelige. Auch hier gab es nur Männer.
Der Bau des heutigen Parlamentsgebäudes in Wien begann übrigens schon 1874 und wurde 1883 fertiggestellt.
Nachdem Abgeordnetenhaus und Herrenhaus zuvor in getrennten Gebäuden waren, tagten beide ab 1883 im heutigen Parlamentsgebäude.
Im Reichsrat, also im Parlament, waren zu dieser Zeit nur die Gebiete Cisleithaniens vertreten, also der nördliche und westliche Teil von Österreich-Ungarn. Für die andere, ungarische Reichshälfte, namens Transleithanien, gab es seit 1867 den Reichstag in Budapest.
Der Reichsrat und der Reichstag in Budapest haben regelmäßig Delegierte entsandt, um miteinander über Gesetze zu diskutieren. Wichtige Themen waren vor allem Budgetfragen und Kriegssteuerbeschlüsse.
Aber zurück zum Thema. Langsam, aber stetig hat sich der Parlamentarismus entwickelt. Jedoch gab es in diesem Prozess viele Diskussionen um die Effizienz der Parlamente, weiß Christoph Konrad.
Wenn Parlamente jetzt mehr Tätigkeit entfalten und der Staat komplexer wird, dann braucht man mehr Gesetze, dann soll mehr geregelt werden. Also man hat das, in Österreich ist da ganz stark die Schulfrage, in England geht es um wirtschaftliche Fragen, in Deutschland geht es um die Sozialversicherung. Und da stellt sich immer ganz stark das Problem, kann man das jetzt mit dem Parlament bewältigen oder müssen wir nicht schneller sein?
Der Parlamentarismus wurde stetig weiterentwickelt, in den verschiedensten Formen, je nachdem, was man als geeignet empfunden hatte.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und die dadurch ausgelösten Umbrüche haben sich in ganz Europa und so auch in Österreich Parlamente gebildet. Doch warum hat man sich für den Parlamentarismus entschieden?
Das eine ist, das ist irgendwie die Mitte, die man gefunden hat, zwischen dem, wir kehren zu alten Kaiserreichen zurück. Das kann man aber nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr so sagen, weil der Erste Weltkrieg ist der, der so eine Gesamtmobilmachung ist, also der Frauen, der Männer, aller Schichten, die müssen im Krieg funktionieren. Da kann man nach dem Krieg nicht sagen, so danke, das war's jetzt für 4 Jahre, geht's wieder nach Hause, wir machen es jetzt wieder wie vorher. Das andere, was damals ist es die, man hat die Revolution in Russland gehabt, man sieht die Sowjetunion und man sieht in vielen europäischen Ländern den Versuch, Räterepubliken aufzubauen. Also Räte, sowas wie kleine, viele Versammlungen, die teilweise auch ins Diktatorische hineingehen, weil sich eine Gruppe so durchsetzt. Und der Kompromiss ist einfach, man schafft parlamentarische Systeme.
In Österreich ist man sich einig, dass es anders sein muss als zu Zeiten der Monarchie. Zwischen 1918 und 1920 wird ein System eingeführt mit einem starken Parlament und einer neuen Verfassung. Mit der Ausarbeitung dieser Verfassung war die konstituierende Nationalversammlung betraut. Bei dieser Wahl waren zum ersten Mal Männer und Frauen stimmberechtigt. Die Entwürfe der Verfassung wurden vorwiegend von dem Rechtsphilosophen Hans Kelsen und den beiden führenden Regierungsmitgliedern Karl Renner und Michael Mayer erstellt.
Das Volk wählte 1920 zum ersten Mal den Nationalrat. Zwischen 1919 und 1922 wählte man die einzelnen Landtage und damit auch die Vertreter für den Bundesrat, der zweiten Kammer im Parlament. Der Bundespräsident wurde damals nicht vom Volk, sondern vom Nationalrat gewählt. Außerdem hat man die Gewaltenteilung aufgehoben, die es in der Monarchie gab. Man konnte zum Beispiel gleichzeitig Mitglied des Nationalrats und Mitglied des Verfassungsgerichtshofes sein. Heute wäre das unvorstellbar.
Man versucht da ein sehr starkes Parlament aufzubauen und das hat aber auch die Konsequenz, wenn das Parlament alles bestimmen soll und von dem alles ausgehen soll, dann kann in den Fragen, die das Parlament befasst, eigentlich niemand drüberstehen. Das heißt, ich habe keine Instanz, die den Streit im Parlament oder zwischen Parlament und Regierung schlichtet, sondern, und das sagt zum Beispiel der Hans Kelsen ganz stark, das muss politisch gelöst werden. Und das ist jetzt dann die Krux, die in der Ersten Republik passiert. Wenn man nämlich nicht bereit ist, den politischen Kompromiss zu finden, dann kann man so ein System an die Wand fahren.
Unter dem Bundeskanzler Engelbert Dollfuß wurden die Schwächen des Parlaments ausgenutzt. Als bei einem Eisenbahnerstreik 1933 alle drei Nationalratspräsidenten zurückgetreten sind, behauptete Dollfuß, das Parlament habe sich selbst ausgeschalten.
Das ist der Beginn des autoritären Ständestaatregimes und das vorübergehende Ende des Parlamentarismus. Der Bundesrat tagte weiter und die Verfassung wurde bis April 1934 formell aufrechterhalten. Danach wurde die neue ständische Verfassung eingeführt. De facto gab es ohne Nationalrat jedoch keinen parlamentarischen Betrieb mehr. Die Opposition versuchte zwar, über den Bundesrat wieder einen Nationalrat einzuberufen, scheiterte jedoch am autoritären System unter Engelbert Dollfuß. Im Februar 1934 drängte die Bundesregierung die sozialdemokratische Opposition in einem blutigen Bürgerkrieg in die Illegalität.
Die Arbeit des Parlaments wurde zwischen 1933 und 1945 durch Diktatur und Faschismus unterbrochen. Zuerst durch das autoritäre Dollfuß-Regime, dann durch die Nationalsozialisten. Erst 1945, als Österreich als eigenständiger Staat wiederhergestellt wurde, beginnt auch das Parlament wieder zu arbeiten.
Aber man belässt das vom Regelwerk her, so wie es in der Ersten Republik war, macht aber in der Praxis etwas ganz anderes, weil man gesehen hat, zu welchen Problemen diese Konflikte geführt haben. Und was damit aber passiert ist, diese Form der österreichischen Konsensdemokratie, die ganz stark auf Verhandlungen zwischen den Parteien setzt und nicht Beratung.
Dieses System funktionierte vor allem, weil lange Zeit in Österreich zwei Parteien dominierten, die SPÖ und die ÖVP.
Doch der Parlamentarismus, wie wir ihn heute kennen, wird erst viel später entwickelt.
Die entscheidenden Veränderungen beim Parlament in Österreich, die passieren eigentlich erst in den 80er Jahren, wenn dieses System zu bröckeln beginnt und ab 1986 die Grünen in den Nationalrat kommen, sich die FPÖ verändert und größer wird. Und da passiert jetzt das, die Grünen und die FPÖ, die haben keine Landeshauptleute, die haben keine Gewerkschaftschefs, die haben keine Wirtschaftskammerchefs. Das heißt, die haben das Parlament, den Nationalrat als Tribüne und die nutzen sie auch, weil man, sage ich, wenn ich die Möglichkeit habe zu reden und dort öffentlich zu sprechen, dann muss ich das auch nutzen und da ist eigentlich der Punkt, wo sich in Österreich viel zu verändern beginnt, wo der Nationalrat wieder stärker Aufmerksamkeit bekommt, weil dort auf einmal mehr passiert. Und das ist auch eine Entwicklung, die bis heute anhält, wie man sieht zum Beispiel dem Ausbau der Minderheitsrechte, neue Debattenformate, auch eine ganz andere Organisation der Sitzungen. Und man kann es vielleicht an einem Kuriosum illustrieren. Wenn es bis heute dringliche Anfragen gibt, dann werden die um 15 Uhr aufgerufen. Und viele Leute fragen sich ja, warum um 15 Uhr, warum nicht gleich in der Früh, warum um diese Zeit? Als man das eingeführt hat, war Österreich noch um 19:30 am Abend vor der Zeit im Bild versammelt und die Debatte um 15 Uhr garantierte, dass die Zeit im Bild darüber berichten kann.
An diesem Beispiel kann man gut nachvollziehen, wie der Parlamentarismus durch Veränderungen in der Gesellschaft beeinflusst wird.
Die Geschichte des österreichischen Parlaments ist so bewegt wie die Geschichte des Landes selbst. Nur wenn man sich die Entwicklungen der Vergangenheit ansieht, kann man verstehen, warum der Parlamentarismus heute so ist, wie wir ihn kennen.
Und damit sind wir wieder in der Gegenwart angekommen. Wir freuen uns, dass Sie heute mit uns eine Reise in die Vergangenheit des Parlaments angetreten haben.
Jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit in die Zukunft. Falls Sie Ideen haben für künftige Folgen oder uns eine Rückmeldung geben wollen, schreiben Sie uns an podcast@parlament.gv.at.
Die nächste Folge erscheint in 2 Wochen.
Danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf ein Wiederhören.